E-Kerne Cast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Ja, jetzt geht's weiter. Der zweite Teil vom Geschichtsfenster, vom Fensterputzer. Und wir endeten beim letzten Mal mit dem Schlagwort Preußenschlag.
Preußenschlag, ja. Ja. Und damit ist nicht gemeint, dass ein Bayer um die Ecke kommt und den Preußen verprügelt.
Vielleicht auch. Vielleicht, es gibt auch Begriffe, die doppeldeutig sind.
Ja, ja. Ich meine, man könnte ja daran denken, wenn man an die Schublätter denkt. Nein.
Ja. Was hat es auf sich mit dem Preußenschlag?
Mit dem Preußenschlag ist es tatsächlich so, dass die Preußen zuschlagen, und zwar die Preußen, die in Berlin sitzen. Mhm. Hier speziell gemeint sind tatsächlich die Reichskräfte. Ja, die damalige Reichsregierung, wir erinnern uns, von Papen ist jetzt dran. Ja, der hat auch einen starken Mann im Hintergrund, von Schleicher heißt er wiederum, seines Zeichens Armee-General, also General der Reichswehr damals gewesen, also auch im Ersten Weltkrieg, im Ersten Großen Krieg. Die sitzen in Berlin und sehen, dass die Weimarer Republik als Kraftpool agiert. Also wir haben Wahlen, wir haben Situationen, die dazu führen, dass die konservativen Kräfte zwar an der, wie soll man sagen, die Demokratiefeinde zwar an der Fassade kratzen können, aber das Fundament nicht erschüttern können. Mhm. Und ich unterstelle das jetzt ein bisschen, ne? Da bin ich jetzt ganz ehrlich, aber ich unterstelle, dass natürlich die Idee da ist, bei den Konservativen, dass sie diese Macht für sich beanspruchen wollen. Mhm. Ne? Jetzt nicht aus dem Prinzip des Führerprinzips heraus, sondern aus dem Prinzip des, der starke Mann muss es richten, der Kaiser, den gibt's nicht mehr. Ne? Also von daher brauchen wir jetzt unsere Führung, wir wissen, wie es mit dem Land vorangehen soll, und von daher tun wir dies jetzt. Mhm. Ja? Und so kommt es dazu, dass von Papen, als er das sieht, jetzt wissen wir aus der Geschichte heraus, okay, es waren nicht die Soldaten der SA, die die Menschen erschossen haben, und es waren nicht die Kommunisten, die die Menschen erschossen haben. Wir wissen, dass es die Staatsmacht war, die geschossen hat. Ja, jetzt könnte man natürlich versucht sein zu sagen, pass mal auf, diese konservativen Kräfte, wie sie da sind, und es gibt mehrere so Hinweise wie auf die weiße Hand und solche Sachen, ne? Dass es Kräfte gibt, sowohl im Polizeiapparat wie auch im Militärapparat, die sehr wissentlich dahin arbeiten wollten, dass die alten Strukturen wieder maßgeblich beteiligt werden, ja, dass das bewusst auch mitprovoziert worden ist. Das ist jetzt geschichtlich, aber nicht zu belegen. Was aber belegt werden kann, ist, dass von Papen sagt, pass auf, hier sind zwei Ereignisse passiert, Eckernförde, okay, das kann man noch so ein bisschen wegwischen, aber Altona ist der Hammer. Ja, das darf nicht sein, wir sind in einem Rechtsstaat, und weil wir in einem Rechtsstaat leben, machen wir jetzt Folgendes per Notverordnung: Wir setzen eine sogenannte Reichsregierungskommissarisch ein. Ja, das heißt also, der Reichskanzler zieht die komplette Staatsgewalt an sich für das Land Preußen und setzt dort mit einem Schlag die komplette Verwaltung außer Kraft. Das heißt also, mein gewählter Landtagspräsident, meine gewählten Leute werden von der Macht freigestellt.
Kaltgestellt,
und es gibt einen Kommissar, der reingeht. Und diese Kommissare fangen auf einmal an zu arbeiten. Ne? Und das alles macht er, indem er sagt, okay, pass mal auf, ich möchte den Reichsfrieden wiederherstellen. Ne? Dass dem nicht so ist. Ne? Sieht man daran, dass diese Walze von SA-Leuten weiterwalzt. Ja, also die geht an den verschiedensten Orten. Ne? Also da werden Veranstaltungen von der Eisernen Front, da muss man auch sagen, die Eiserne Front ist eine demokratisch organisierte Sache. Ne? Also das sind SPD-Mitglieder, das sind Gewerkschaftsmitglieder, das sind Mitglieder der Turnvereine, sind dort organisiert. Und die treffen sich unter den Farben Schwarz-Rot-Gold. Das muss man, also das, man, wenn man es heute so Eiserne Front sagt, oh, was gefährlich. Nein, das ist gar nicht gefährlich. Das waren eigentlich die für die Weimarer Republik kämpfen wollten. Ne? Ja, diese Veranstaltungen werden systematisch von der SA besucht. Mhm. Und da werden Leute niedergeschrien, da werden Leute niedergeprügelt und da werden auch Menschen umgebracht. Mhm. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken, mhm, anscheinend. Und das geht tatsächlich so weiter. Bei uns in der Umgebung, in Friedrichskoog zum Beispiel, mhm, passiert und lauter solche Sachen. Ja, das Fatale, trotz dieses blutigen Wahlkampfes, gibt es am Schluss keine Mehrheiten. Mhm. Ja. Es gibt auch im Land keine neue Mehrheit. Mhm. Ja, auch im Land, also die in Preußen und in fünf anderen Ländern wird der gewählt. Überall ist die NSDAP oben auf. Mhm. Das muss man wirklich so sagen. Also die NSDAP entwickelt sich zur stärksten Kraft, mhm, auch auf der Landesebene. Mhm. Und überall ist der linke Außenflügel auch sehr stark vertreten. Mhm. Also die Gemengelage in der Mitte veräppt. Also da gibt es so, mhm, so eine Idee und das beugt sich so aus. Ne? Also man könnte sagen, wenn wir es mit heute vergleichen wollen, ne, wenn wir heute die Landtagswahlen anschauen, die sowohl in den neuen fünf Ländern drüben stattgefunden haben, wie auch jetzt die Prognosen immer, mhm, dieses demokratische Volksparteien werden nach unten gepresst und, mhm, die linken und rechten Flügel, und ich zähle jetzt mal die BSW, ja, mit zum linken, ja, Flügel, ne, die werden immer stärker. Mhm. Ja, und die werden so stark, dass sie sich eigentlich überhöhen. Mhm. Und gleichzeitig das, was eigentlich die Kraft der Demokratie wäre, nämlich dass diese Mehrheitsentscheidungen rauskommen, dass die kaputt gemacht werden.
Mhm. Oder also die bürgerliche Mitte
wird gar nicht, ne? wird entwässert. Oder, mhm, ja, genau, die demokratische Mitte, ja, so rum würde ich es nennen. Ja. Ich würde es nicht mal bürgerlich sagen, weil, ja, das immer so heißt.
Also, ja, ja, du hast recht.
So in die Richtung geht. Und das hast du als Musterbeispiel da. Mhm. Und wenn es dann diese Kraft gibt, ja, die in Berlin sitzt und sagt, das größte Land, also in Preußen, mhm, war riesig. Ihr könnt euch gern alles, was wir jetzt hier so anreißen, auf Instagram bei uns mal anschauen. Wir stellen das da ein, auch, mhm, mit Hinweisen zu den Quellen, wie zum Beispiel BP, also die Bundeszentrale für politische Bildung, ja, und so mit Hinweisen, wo man auch ganz tolle Filme dazu findet und ganz tolle Zusammenfassungen. Aber dieser Preußenschlag für sich gesehen, das ist wirklich eines dieser zentralen Teile. Ne? Und der damalige Reichskanzler wusste darum, glaube ich, ja, wie er systematisch dieses große Land, und wir gehören zu Preußen hier, ja, ne? Also das muss man sagen, also Eckernförde, Hamburg, ja, Kiel und so, gehören zu Preußen dazu. Wir, ja, werden sozusagen von der Reichsregierung per Notverordnung, ja, regiert. Man setzt uns eine Führungskräfte hin, man setzt uns eine Regierung hin, man bestimmt, wer in, mhm, dieser Regierung sitzt, ne, von Schleicher, mhm, ein schöner Name, mhm, der immer wieder auftaucht, ne, übt hier dann auch, mhm, ne, für das Innere, und das wird aufgehoben sozusagen. Also die demokratische Situation wird aufgehoben. Wir haben hier Leute sitzen, die zwar gerne arbeiten wollten, mhm, ne, aber nicht arbeiten können, die allerdings auch im Parlament, das muss man dazu sagen, keine Mehrheit mehr haben. Mhm. Ja, also alles wird durch die Sperrminoritäten der NSDAP zum Beispiel verhindert. Mhm. Also du kannst hier, der preußische Landtag ist sozusagen gesetzneutral. Mhm. Ja, auf jeden Fall ist der Preußenschlag durchgeführt. Mhm. Und wir werden im Frühjahr 33 erleben, ja, wie sich das umsetzen lässt, mhm, dass der preußische Landtag, ja, sozusagen über Notverordnungen von der Reichsregierung aus Berlin regiert wird. Mhm.
Ja. Aber jetzt nochmal zurück. Jetzt haben wir die Situation, Wahlen führen im Grunde zu keinen Veränderungen. Ich kann wählen, was ich will. Bestimmt wird es von außen durch diese kommissarische Regierung, genau, die ja jetzt vorgibt, wir machen das, weil wir den Rechtsfrieden herstellen wollen, mhm, und weil wir wissen, so hast du das eben formuliert, weil wir wissen, wie es geht. Wir wissen, was den Leuten am Herzen liegt, und wir wissen, wie es geht. Wie war denn die Situation hier denn in Schleswig-Holstein? Ging es Schleswig-Holstein durch die kommissarische Regierung kurzfristig denn besser? Wirtschaftlich?
Nein.
Ah,
Nein, also das können wir so sagen. Wir haben einen leichten Gleichstand. Mhm. Ja, also das ist ja dann auch der Punkt. Also wir laufen ja also aufgrund der Pattsituation im Reich auf eine neue Reichstagswahl zu. Mhm. Ne? Also und das ist ja da, was den Herbst bestimmt. Mhm. Also, ja, und wir laufen auf eine wirtschaftlich nicht bessere Situation zu. Was aber sich verändert, und das kann auch ein geschickter Zug gewesen sein von der NSDAP, das weiß ich nicht so genau, ist, dass sich die Art der Veranstaltungen verändert. Mhm. Ja? Für diesen herbstlichen Wahlkampf setzt Hitler und Konsorten nicht auf die Straßenmärsche, sondern sie bauen gigantische Zelte auf. Mhm. Ja? Sie bauen in Neumünster Zelte, sie bauen in Kiel wird ein großes gebaut, in Lübeck wird ein großes gebaut, in Flensburg oben auch. Und diese Zelte fassen bis zu 20.000 Menschen. Mhm. Ja, also es sollen groß angelegte Veranstaltungen werden. Nur Mutter Natur spielt nicht so ganz mit. Mhm. Das muss man dazu sagen. Na, Mutter Natur setzt vor allem Neumünster ein rapides Ende der Angelegenheit. Bevor das Zelt befüllt wird, kommt ein Sturm und weht das Zelt weg. Mhm. Und dann muss das Ganze natürlich auch wieder verlegt werden. Das geht, glaube ich, nach Pinneberg dann. Mhm. Hitler ist aber überall vor Ort. Mhm. Das muss man dazu sagen. Also Hitler ist vor Ort. Die wirtschaftliche Situation wird nicht verschärft, ja, sondern die steht so auf einem Nullpunkt. Mhm. Es passieren ja auch im Reich nochmal ganz interessante Dinge. Ne? Also das, was ja alle am meisten von Brüning immer vorgeworfen haben, war ja der Ausverkauf über den Versailler Vertrag ans Ausland. Und er hat aber darum gekämpft, dass diese Zahlungen endlich eingestellt werden können. Mhm. Und müssen diese Reparationszahlungen. Und tatsächlich ist es ihm gelungen, auch wenn er nicht mehr im Amt war, ja, das in die Wege zu leiten, dass im Herbst ja tatsächlich die Reparationszahlungen seitens ja, des, wie soll man sagen, seitens der damaligen Alliierten.
Der Kriegsgewinner.
Ja, der Kriegsgewinner, kann man eigentlich
nicht sagen. Kann man nicht sagen, aber jetzt.
Ja, in dem Fall mal, sagen wir so, dass die tatsächlich eingestellt werden. Mhm. Ja, das auch schwerpunktmäßig auf Beschreiben von England hin. Mhm. Ja, die sagen, komm, jetzt lass gut sein. Mhm. Die Franzosen sind ein bisschen anders drauf, aber auch die sind gegen Garantien dann bewusst. Also, ja, okay, machen wir. Mhm. Ja, so, das heißt also, eine große Belastung im Haushaltsfindung hat sich verändert. Mhm. So. Haushalt, schönes Stichwort. Ne? Unsere Gemeinden hier, ja, waren in der Haushaltsfindung frei. Mhm. Das heißt, wenn ich in Gemeinde Erschäffel oder Damendorf war, dann konnte ich das eigentlich mit der neuen kommissarischen Regierung aus Berlin verändert sich das. Mhm. Die Gemeinden werden auf einmal gezwungen, einen Haushaltsplan vorzulegen.
Okay.
Ja? Und auf der einen Seite werden zwar Positionen abgeschafft, aber diese Kontrollpositionen werden aufgebaut. Das heißt, zum Beispiel jedes Dorf oder jede Gemeinde muss jetzt einen gültigen Haushaltsplan vorlegen und der muss abgesegnet werden.
Von wem?
Von dieser Kommission, die aus Berlin kommt. Mhm. Ja, das heißt also, das föderale System findet seine Aufweichung schon in diesen kleinen Punkten und spitzt sich zu einem punktuellen System, also das, was wir aus Frankreich ja auch kennen, also dass der Staat nach oben hin zu einer Spitze hin organisiert werden kann und wird. Mhm. Ja. Das heißt, wir wollen wieder zurück zu dem alten System, wir sitzen hier oben, wir steuern, oder? Und Berlin, Berlin findet den Weg, die Reichskanzlei findet den Weg in die Regierung Preußens hinein. Mhm. Die sitzen natürlich, aber wenn man heutzutage auch durch der preußische Landtag, sitzt ja in unmittelbarer Nachbarschaft zum damaligen Reichsgebäude. Also das ist ja nicht so weit voneinander weg. Also von daher, das war schon alles beieinander. Ne? Aber wie gesagt, es war ja eigentlich getrennt. Mhm. Aber hier wird die Weimarer Republik von innen ausgehöhlt. Mhm. Ne? Also das System des Föderalismus wird in Frage gestellt. Mhm. Tatsächlich wehrt sich gegen diese Notverordnung nicht nur, also es wehrt sich nicht nur die preußische Landesregierung, sondern die Bayern springen der preußischen Landesregierung zur Seite und klagen gemeinsam gegen die Reichsregierung und sagen, pass auf, das darf nicht von Dauer sein. Und kurz vor der Herbstwahl, entscheidet tatsächlich das Reichsgericht in Leipzig sitzen. Das war, wir würden heute das Bundesverwaltungsgericht.
Bundesverwaltungsgericht, ja.
Das Verwaltungsgericht entscheidet tatsächlich, dass es nicht von Dauer sein darf. Aber vorläufig mal so vorläufig weitergeführt wird.
Ja.
Eine sowohl als auch Entscheidung. Aber wir lassen das jetzt mal laufen, weil solange
das es. Ende 32 oder wann?
Das war im Herbst 32, kommt es zu dieser Entscheidung. Dann kommt es zur Entscheidung. Ne?
Okay.
Ja. Arbeitslosenzahlen bei uns im Bezirk Schwarm, in Schleswig, waren tatsächlich 3.225 Arbeitslose, was relativ groß war. Ab November werden dann die Volksküchen wieder eröffnet und es gibt die Ausgabe von Fleischmarken und Rindfleisch, also so, dass man auf den Winter hin arbeitet.
Rationierung, ne? Aber letztendlich ging es allen relativ bescheiden.
Es ging bescheiden, aber es ging. Okay. Sagen wir mal so. Ne? Also auch wenn man diese Anzeigen anschaut, also wenn man sich das so durchschaut, ist es da überall gut. Ne? Dem Bürgertum in Eckernförde geht es wohl auch gut. Mhm. Ne? Also denen geht es wohl gut. Ne? Der Landbevölkerung geht es mäßig.
Mhm.
Ja, also und den Landarbeitern geht es richtig dreckig.
Mhm.
Ja? Das kannst du auch in Eckernförde, also die ganzen Leute, die in den Fischräuchereien arbeiten, ja. Was ja damals enorm gewesen sein muss. Mhm. Also denen geht es nicht so doll. Mhm. Ne? Die sind wirklich auf diesen Markt auch angewiesen, diesen zweimal in der Woche, diesen Bauernmarkt, wo die Bauern kommen, um aus dem Umland die Sachen anzubieten. Und diese Preise liegen im Schnitt immer so 20 Pfennig günstiger wie das, was man im normalen Einkauf, also im Kaufhaus sozusagen bekommen kann.
Das ist auch, okay.
Ja.
Okay, so die Situation Herbst, Winter 32.
Ja.
Die Schatten der Wahl.
Laufen voraus.
Wirken schon voraus.
Wir sind jetzt schon im Dezember angekommen, also wir zwei, wir sitzen schon, vor der Weihnachtszeit. Wir wissen auch inzwischen, also wie die Wahl denn ausgeht. Mhm. Ne? Also die Wahl wird wieder zu einer Pattsituation führen, die letzte.
Mhm.
Ja, also diese Wahl, die wir jetzt gerade eben so besprochen haben, auf die wir zuarbeiten im Herbst, die hat stattgefunden und wieder gibt es keinen klaren Gewinner.
Mhm.
Zum ersten Mal allerdings ist die NSDAP etwas abgesackt.
Mhm.
Ja, die NSDAP verliert etwas an diesem Aufwärtstrend. Mhm. Das heißt, sie sackt etwas ab. Dafür steigt der linke Flügel etwas hoch. Und zwar der extreme linke Flügel. Ja, also das ist so dieses Disponance. In der Mitte bleibt die Delle. Mhm. Ne? Also dieses Bürgertum. Das wird wieder nichts. Ne? Und jetzt geht es darum, wer wird der neue Reichskanzler werden. Mhm. Und an und für sich ist Anfang Dezember der klare Spitzenreiter, von dem man annimmt, dass es werden wird, ist von Papen.
Mhm.
Ja, von Papen wird ganz klar gehandelt. Also das steht auch in der Eckernförder Zeitung, wenn man es sieht, ja, 2. Dezember oder sowas, wenn man die aufmacht, ja, also von Papen wird es wahrscheinlich werden. Und dann kommt urplötzlich diese kleine, haben wir im Geschichtsfenster schon geschrieben, von Schleicher wird's.
Mhm.
Und alle fragen sich, warum von Schleicher? Mhm. Was ist los? Was ist los mit von Schleicher? Und von Schleicher hat in seiner Vorbereitungssituation mit Strasser von der NSDAP verhandelt. Strasser ist der starke Mann in der NSDAP zu diesem Zeitpunkt. Er ist der Reichspropagandaminister und der Minister noch nicht, aber Leiter. Ne? Und er legt sich ganz klar mit Goebbels an. Ja? Hitler sieht das und Hitler beruft Anfang Dezember einen außerordentlichen NSDAP-Reichsparteitag in München ein.
Mhm.
Und dort wird Strasser in einem von jetzt auf nachher Schlag eliminiert, in Anführungszeichen, also politisch beschnitten.
Erledigt, ja.
Er wird, wie schreibt die Eckernförder Zeitung so schön, wie der normale Parteifußsoldat.
Mhm.
Ja? Ja, und das bringt von Schleicher die Problematik ein, dass das, was mit der NSDAP abgesprochen worden ist, nicht im Frühjahr funktionieren wird.
Mhm.
Hitler wird im neuen Jahr die Zusammenarbeit verweigern und wird es provozieren, dass es auf eine neue Ernennung eines neuen Reichskanzlers ankommt. Ne? Die Maus, die in der Ecke sitzt und quietschen soll, quietscht nicht, sondern sie wartet darauf, dass sie zubeißen kann und das tut er dann im Frühjahr 32 mit den Konsequenzen, die wir alle kennen.
Ja. Aber im Grunde bröckelte die Brandmauer schon zu dem Zeitpunkt, als von Schleicher mit Strasser einen Deal gemacht hat.
Genau, diese sogenannte Brandmauer, ne, bröckelte da, ne, da bröckelte er, aber das ist ja das Gemeine an der Sache, ne, dass der von Schleicher, genauso wie von Papen, an und für sich dran dabei interessiert sich von vornherein, das abzubauen. Mhm. Ne? Ja, also das muss man ganz klar sehen. Also alle Kräfte, die sich heute auch, ja, für eine Brandmauer einsetzen wollen, müssen sich sagen, wir sind die Brandmauer für die Demokratie. Mhm. Ja? Für die Grundfesten. Mhm. Ja? Das, was wir hier ja auch wollen mit unserem Bündnis. Mhm. Dass wir sagen, es ist mir egal, ob du CDU willst, es ist mir egal, ob du SPD willst oder von mir aus auch noch die FDP, ja. Ja, trotz aller Loser-Situationen, die diese Partei so von sich geht. Na, aber bitte wählt diese Parteien, die auf den Festen dieser Demokratie stehen, mhm, ja, und nicht danach zielen und es planen, diese einzureißen. Mhm. Ja. Und gerade wenn, wir haben schon so viel verloren in den letzten, sag ich mal, 30, 40 Jahren. Ja, und diese Verluste, die gehen bei mir mit Möllen los. Mhm. Ja, also mit den Dingen, die passiert sind, ne, dass man sagt, okay, wir, das Recht auf Zuwanderung, das Recht auf Asyl, all das schränke ich ein, mhm, ne, was wir nach 45 mal aufgebaut haben und dem Wissen darum, was passiert mit Menschen, die tatsächlich geplagt werden, ne, und mit der Angst vor dem Fremden hantieren doch nur die Faschisten, mhm, sag ich jetzt mal sofort, oder die Gegner der Demokratie, ne, und die legen das rein, wie dieses kleine Strohfeuer, ne? Zündeln zweimal, sagen, und jetzt da guck mal, was passiert. Ne? Mhm. Und ich möchte jetzt nicht gemein sein und auch keine Opfern wehtun, aber jeder Anschlag, der in Anführungszeichen, ja, über den Fremdenhass geht, ne, mhm, würde dahin gehen, dass, mhm, man sagt, okay, wir bezündeln einen neuen, mhm, Reichstag, wir brauchen, mhm, das so in der Richtung. Ne? Mhm. Und wie das ist, wenn man dann mit einer Notverordnung drüber gehen kann, das haben wir auch erlebt.
Genau, wir haben, man muss ja nicht sagen, dass es sozusagen tatsächlich die Blaupause ist, aber es macht auf jeden Fall Sinn, sich das nochmal vor Augen zu führen.
Ja.
Erstens, damit keiner sagen kann, ich habe es nicht gewusst.
Ja, genau.
Und zweitens, dass man einfach ein Gefühl dafür entwickelt, wie Dinge zusammenhängen und dass manchmal ein zweiter, dritter Blick auf eine Sache doch irgendwie zu Erkenntnisgewinn führen kann.
Ich empfehle immer das Lesen eines Parteiprogramms.
Das Lesen eines Parteiprogramms. Alles okay. Klar. Also wisst ihr Bescheid? Parteiprogramm lesen.
Ja, und das Fenster nochmal.
Und das Fenster natürlich angucken.
Okay.
Alles klar.
Bis dann.
Bis Ciao. Bald. Tschüss.